Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei Peace, Love and Therapy. So schön, dass du da bist. Und nach einer kleinen Pause letzte Woche geht es heute direkt weiter mit einem wunderschönen Gespräch. Ich habe mir dafür Michael eingeladen. Michael kenne ich auch aus meinem Seminar, beziehungsweise aus einem meiner Seminare, was schon ein bisschen länger her ist. Denn er und seine Frau saßen bei mir 2020 in einem Seminar. Und seitdem haben wir uns angefreundet und ich finde deren Geschichte recht spannend. Deswegen habe ich gedacht, rede ich mit ihm mal in meinem Podcast darüber. Unter anderem sind Michael und seine Frau beide in religiösen Gemeinschaften aufgewachsen. Michael ist jetzt in jungen Jahren bereits zum zweiten Mal verheiratet. Und was er und seine Frau teilweise auch gemeinsam oder alleine für Veränderungen durchgemacht haben, woran sie früher geglaubt haben, woran sie heute glauben, darüber quatsche ich mit ihm heute im Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wie alt wart ihr doch mal, wenn ich soweit zumindest Personaldaten abfragen darf, 2020, als wir uns kennengelernt haben?
Da war ich 30.
Okay, und dann warst du da schon wie lange verheiratet?
Genau, 2020, da war ich schon 4 Jahre verheiratet.
Krass.
Ja, genau. Dieses Jahr waren es 9, genau, jetzt, bald sind wir schon 10, ganz recht.
Ja, bald 10-Jähriges.
Ja, klar. Das ist,
Crazy.
ja, so kennengelernt haben wir uns, also meine Frau und ich, 2014. Also wir sind dann, nee, ich muss es richtig sagen, kennengelernt haben wir uns 2012, zusammengekommen 2014, so. Und jetzt sind wir dann 11 Jahre gemeinsam unterwegs und 9 davon verheiratet.
Stimmt, krass. Und es
Und
ist deine zweite Ehe, richtig?
richtig, genau. Davor war ich offiziell 5 Jahre verheiratet, also bis man geschieden war, so, nenne ich es mal so. Muss ich vielleicht noch, vielleicht später kann ich das ein bisschen ausführen. 3 davon haben wir zusammengelebt und 2 davon getrennt.
Okay.
Genau.
Ich merke jetzt schon, wie alle, die zuhören, jetzt so rumrechnen. Warte mal, wenn er vor 5 Jahren 30 war, ist er jetzt 35, dann ist er jetzt schon 9 Jahre verheiratet. Davor 5 Jahre verheiratet. Wann hat der angefangen?
Also, es soll jetzt nicht so klingen, als wäre regelmäßiges Heiraten mein Hobby sozusagen. Es ist, hat sich aber so ergeben aus der Prägung, aus der Kultur, aus der ich komme, in der ich sozialisiert wurde, erzogen wurde. Und da hat man gewisse Rahmenbedingungen mitbekommen, da hat man gewisse, ich sag mal, Basis mit auf dem Weg mitbekommen, so wie man, ich sag das jetzt mal, ein Leben strukturiert aufbauen kann. Und das Thema Heirat und Partnerschaft und Beziehung ist da natürlich auch ein sehr, sehr konkretes Thema und hat eine ganz klare Position. Und dadurch hat sich das ergeben, dass ich relativ früh geheiratet habe. Also das erste Mal wirklich mit 19 Jahren. Genau. Das war auch alles soweit in Ordnung für mich. Aber nicht jedes Leben verläuft in einem gewissen Rahmen und schon gar nicht meins. Es ist dynamisch. Nicht linear.
Ja, okay, ja,
Genau.
verständlich. Boah, es gibt einfach so viele Punkte, wo wir jetzt schon reingehen könnten, ne? Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen.
Ja, ich muss dazu sagen, auf Vorbereitung auf dieses Gespräch jetzt hier habe ich auch gedacht, was sagst du oder wie kannst du das sagen, weil das für mich so irgendwie so ein bisschen ja, fast schon natürlich oder selbstverständlich ist. Aber wir können ja dann vielleicht so ein bisschen ja von Anfang an anfangen, so wie was meine Prägung dann so war. Und damit man ein bisschen ein Gefühl bekommt, werde ich nicht ganz wiedergeben können wahrscheinlich, aber wahrscheinlich so ein bisschen, um einfach mal meine Beweggründe und ja, meine Entscheidung dahinter vielleicht so ein bisschen nachvollziehen zu können.
Ja, voll gerne. Also lass uns da direkt reingehen, dann können wir immer noch in dieses quasi erste Ehe, zweite Ehe. Das ist ja dann eher, wenn wir jetzt mal so dein Leben angucken, dann doch eher die zweite Hälfte gewesen.
Ja, richtig.
Wie du bis dahin geprägt bist. Lass uns da reingehen und du teilst einfach das, was du teilen willst an Details. Was war das für eine Prägung? Wie war die Gemeinschaft? War es wirklich sehr einfach, du darfst keinen Sex vor der Ehe haben, so ein paar Klischeebilder, die vielleicht viele haben? Oder was war hauptsächlich dein Bild, wenn wir jetzt auch tatsächlich über Beziehungen und so Lebensplan sprechen?
Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, bin ich in einer sehr traditionellen, konservativen und strengen christlichen Familie oder Umfeld aufgewachsen, muss man sagen. Das ist jetzt erstmal so ein weiter Begriff, den muss man natürlich auch ein Stück weit eingrenzen. Und das ist jetzt auch schon der erste Kniff sozusagen, wo setzt man da an? Also grundsätzlich sind wir sehr christlich erzogen worden im Sinne von sonntags zur Kirche gehen, täglich zu beten, täglich Bibel zu lesen. Das haben meine Eltern vorgelebt, das haben die uns so weitergegeben. Man hat sich abends zusammengetroffen und gemeinsam gebetet. Man hat immer vor dem Essen gebetet. Und die Bibel war und ist in diesem Umfeld oder in diesem Kontext also das zentrale Thema. Also. Und gibt dann natürlich auch die, ich sage das jetzt mal so, die Marschrichtung vor. So. Und das war sehr, das wurde teilweise insofern eingefordert, dass es nicht hinterfragt wurde. So. Also das ist so. Man kannte da auch nichts. Und da kommt man ganz schnell dahin, was es ist. Und zwar so eine, ich nenne es mal so eine Parallelkultur. So eine Blase, die dann auch sehr gut funktioniert, innerhalb der Blase. Und da baut das ganze Leben drauf auf. Also wirklich vom Familienbild, von dem Bild oder von der Rolle eines Mannes, einer Frau, der Kinder. Alles hat so seine Ordnung. Der Begriff, der da so mitschwingt, ist so die Gottesordnung, sage ich mal, die biblische Gottesordnung. Und da richtet man so sein Leben danach aus. Und das war sehr prägsam und auch sehr präsent. Und wie gesagt, man hatte das irgendwie zu erfüllen, irgendwie, ne? Genau.
Darf
Das
ich kurz
ist,
zwischenfragen?
ja, gerne. Genau.
Wenn du sagst, streng konservativ, da gibt es ja auch Unterschiede. Also ich glaube, so die breite Masse kennt jetzt den Unterschied zwischen katholisch und evangelisch. Dann gibt es ja verschiedenste Kirchen. War das eine besonders strenge Gemeinschaft? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich, was du jetzt sagst, diese biblische Ordnung oder Gottesordnung, die zieht sich durch alle christlichen Glaubensgemeinschaften durch?
Also klar, es gibt einmal diese katholische und diese evangelische, sag ich mal, ja, nicht Glaubensrichtung, aber so einfach mal diese Glaubensfelder, so wie sie gelebt werden. Und bei uns war das, wir waren dann also betitelt unter dem freichristlichen Spektrum, nenne ich das mal. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Abstufungen und so, ne? Da gibt es dann Freichristen, die legen dann den Aspekt auf gewisse Sachen stärker als die anderen. Wobei ich dann ganz klar sagen muss, es ist. Und das habe ich mal so mitbekommen und das kann man vielleicht auch so betiteln oder vielleicht damit es verständlicher ist. Es ist dieselbe Sportart, nur ein bisschen anders ausgeführt.
Okay.
Die verschiedene Packung mit demselben Inhalt vielleicht. So vielleicht. Das ist ja auch so ein bisschen so die Krux bei mir gewesen oder so ein bisschen der innerliche Widerspruch in mir. Freie Christengemeinde und dann ist meine Frage, wovon frei oder was ist hier frei? So, ne? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Abstufungen, die dann, also das geht, ich kann ein klassisches Beispiel nehmen, also es geht dann natürlich von Äußerlichkeiten, also das Erscheinungsbild. Da legen einige mehr Wert drauf, die anderen weniger. Und ich habe alle diese Abstufungen auch erlebt. In meiner Karriere.
Also du selber?
Naja, ich habe es insofern erlebt, dass ich in Gemeinden Mitglied war, ein festes Mitglied, die das strenge äußerliche Bild auch ausgelebt haben und auch eingefordert haben, bis hin zu, weil ich in verschiedenen Gemeinden auch aktives Mitglied war, habe ich auch mal etwas andere Auslegungen gehört, beziehungsweise auch erlebt, wo die Äußerlichkeit jetzt nicht so im Fokus stand. Am Ende des Tages gibt es aber immer einen Kern, der so den Rahmen vorgibt. Das fängt so beim Familienbild an, beim Rollenbild, beim Glaubensbild von Gott. Da gibt es einen Kern und da hat man, oder dann ist das irgendwie vorgegeben, so vom Gefühl her, ne? Und deswegen ist es in meinem Leben so interessant gewesen, weil ich da die verschiedenen Abstufungen auch kennengelernt habe und auch Mitglied war. Kann man jetzt natürlich selbst reflektieren, fragen, wo bist du jetzt gelandet oder was hat dir da nicht gepasst? Aber ein Teil war natürlich, dass ich ein sehr, naja, freiheitsliebender Mensch bin, so irgendwo. Ne? Und deswegen der Begriff frei. Kirche oder freie evangelische Kirche, da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten, so ein bisschen anders gefüllt war, als ich es verstanden habe. Es hat sich so weit entwickelt über die Jahre, um das einfach mal vorwegzugreifen, dass ich gewisse Sachen einfach anders gesehen habe, aber auch sehe, die dann vielleicht in der Glaubensgemeinschaft aber sehr, sehr vorgegeben sind. Sehr, 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 sehr auch und verrückbar gelten, so ein bisschen. Ja. Und das ist, wie ich schon erwähnt habe, so das Thema Partnerwahl ist ein so ein großes Thema. Um da jetzt einmal, kann man auch ein paar Begrifflichkeiten reinwerfen, wie Homosexualität ist nochmal ein ganz anderes Gebiet.
Was hast du damit mitgegeben bekommen von deiner Familie auch?
Was Partnerwahl angeht.
Partnerwahl, Homosexualität.
Also, ich muss sagen, ich hatte das Glück, in Anführungsstrichen, muss ich so sagen. Ich bin ja in einer großen Familie groß geworden. Also wir sind insgesamt 9 Geschwister. Das ist auch so ein Merkmal manchmal. Mittlerweile nicht so, aber früher war das doch so ein Merkmal von so strengen, konservativen Glaubensgemeinschaften, dass sie große Familien haben. Und ich bin in der Reihenfolge der Dritte. Ich hatte das Glück, der erste in dem ganzen Familienbund zu sein, der eine Freundin hatte. Das heißt, ich war so quasi, ich ging in die Pilotphase sozusagen, oder die Kinder haben, die Geschwister haben mal geschaut, was passiert denn da so? Um es mal so ganz salopp zu sagen. Ja, was ich mitbekommen habe, ist, ich muss tatsächlich sagen, in meinem Umfeld, also im direkten Familienumfeld, also ob es jetzt mit den Eltern ist oder mit den Großeltern, da gab es keine konkreten irgendwie Erziehungsmaßnahmen oder irgendwelche Gespräche oder wo man sagen kann, so oder so ist eine Partnerschaft zu leben, so funktioniert eine Partnerschaft, sondern das war der einzige Grundsatz war, der war immer fest verankert. Ja, jetzt nehme ich mal das Wort im Mund, ist ein bisschen befremdlich jetzt mittlerweile für mich, aber es darf kein Ungläubiger oder keine Ungläubige, also Nichtchristen sein. Das war so
Also
die
das ist
einzige.
viel schlimmer als alles andere quasi.
Also es ist auf jeden Fall schlimm, also man muss es so sagen, damals war das auch tatsächlich so in meinem Umfeld. Also das möchte ich grundsätzlich sagen. Alles, was ich erzähle, ist jetzt erstmal natürlich in meinem Kontext zu verstehen. Gibt es natürlich unterschiedliche Erfahrungen. Aber war das so, dass man, wenn man einen nichtchristlichen Partner hatte oder eine Partnerin, dann hat das die Gemeinde auch nicht oder die Gemeinschaft auch nicht gut geheißen. Und dann konnte es auch sein, dass man dann aus der Gemeinde auch ausgeschlossen wurde. Das könnte durchaus der Fall sein, ja.
Vielleicht können wir es ja noch ein bisschen plastischer machen. Was war denn damals? Du hast ja, jetzt sprichst du ja sehr aus deiner heutigen Perspektive. Was war denn damals so dein Idealbild von einer Beziehung und dein idealer Lebenslauf, sage ich mal, jetzt auf diese Aspekte bezogen?
Also mein idealer Lebenslauf und ich muss mich mal jetzt so ein bisschen loben. Ich sagte, ich halte das ein bisschen meinen Geschwistern auch vor, weil ich war der High-Performer unter den Christen. Ja, man muss es wirklich so sagen. Ich habe das in so einer, ein Stück weit in so einer kindlichen Naivität alles auch aufgenommen und dann auch für wahrgenommen und auch umsetzen wollen. Also so. Ja, das ist jetzt alles, ich sage das jetzt einfach mal so ganz grob, all das, was in der Bibel steht, was gelehrt wird, was gepredigt wird in irgendeiner Form, ist das, wonach ich mich ausrichten muss. Und mein Idealbild war, sich dort auch einzubringen. Auch, ich nenne es jetzt mal so, eine christlich-biblische Karriere zu machen. So, weißt du? Also man hat dann Ämter übernommen. Die habe ich auch teilweise übernommen. Ich war ja in meinem sehr jungen Alter, und dann staune ich jetzt, wenn ich manchmal einige 19-Jährige anschaue. 19 Jahre deswegen, weil ich mit 19 Jahren schon verheiratet war. Und wenn ich weiß, was ich da schon alles ausgeübt habe, ich habe teilweise Gruppen geleitet und auch theologisch irgendwelche Lehren vorgetragen und so weiter, ne? Ohne jetzt eine klassische Ausbildung in diese Richtung zu haben, da merkt man auch so ein bisschen, dass es so alles laienhaft so ein bisschen ist, ne?
Aber du warst wirklich der High-Performer, ich höre das schon raus.
Absolut. Und
Ja, krass.
also ich kann es dir ganz konkreten Dingen festmachen. Ich weiß nicht, ob es jedem was sagen wird, aber dann gibt es sowas wie die Jugendarbeit, die habe ich gemacht. Dann habe ich sonntags auch die Predigten teilweise gemacht, die Moderation gemacht. Und weil ich musikalisch auch sehr eine gute Ader habe, sage ich mal, war ich auch in Musikteams und dies und jenes. Und zusätzlich war es ja damals auch noch so, mein Vater war auch damals ja wirklich der Gemeindeleiter, also der Kirchenpastor sozusagen. Und wir als Familie haben da auch dementsprechend geliefert. Ja. Und das war quasi das Bild, wie ich mich einbringen wollte und wo ich mich sah, wo ich mich auch gesehen habe und auf eine Beziehung bezogen. Also da habe ich natürlich die Vorstellung gehabt, eine Frau zu haben, mit ihr bis ans Ende der Welt sozusagen zusammenzubleiben, Kinder zu haben, so dieses klassische Bild dann auch auszuleben. Ne? So im Rahmen natürlich der Gemeindestrukturen, der Glaubensstrukturen. Und sie ist dann auch dann wahrscheinlich, also eine überzeugte gläubige Christin, die dann total aktiv ist und hat gemeinsame Kinder, die dann total dort auch integriert sind und so weiter. Das war so die, mit dieser Haltung bin ich reingegangen oder mit diesen Vorstellungen in, ich sag mal, in die Lebensplanung, wenn man es so sagen kann, damals schon. Ja.
Was hat sich da im Kontrast jetzt geändert?
Im Kontrast, das wird jetzt, das muss ich jetzt noch ein bisschen ausführen. Das wird jetzt ein bisschen, ja. Ich kann es in zwei Sätzen sagen, was sich geändert hat, ja. Aber der Weg dahin
Ja,
war ja
da
auch
kommen
ein.
wir. Der ist viel, viel Text wahrscheinlich. Aber wir kommen dahin.
Okay. Was sich jetzt geändert hat, kann ich ganz kurz sagen. Also, mein Leben, wie ich das jetzt so sehe, und wie ich das jetzt auch mit meiner jetzigen Frau lebe, die auch, kann ich ja so droppen, ist ja auch aus dem Kontext, ne? Im christlichen Kontext. Wir haben ja den Weg, wenn man das so nennen kann, so gemeinsam bis jetzt gemacht und gelebt und sind jetzt an dem Punkt, wo es nicht mehr so statisch vorgegeben sein muss im Rahmen der Bibel. Es hat durchaus Spielräume, es hat durchaus auch Luft. Und ja genau, Luft zum Atmen nenne ich es mal vielleicht. Für uns fühlt es sich so an, so Luft zum Atmen. Es hat auch durchaus mehr Spielraum für Flexibilität. Und was ich vorhin gesagt hatte, es darf dynamisch sein und es darf wachsen. Und das Gefühl hatten wir in den letzten Jahren, wenn wir in den Strukturen da so waren, nicht. Weil egal, wo man hinkommt, ich kann dir anhand von ein, zwei, drei Fragen beantworten, ob es mir dann passt oder nicht, weil es gibt so immer für mich persönlich jetzt so zwei, drei Knackpunkte, an denen ich festmachen kann, wie progressiv ich sag mal, so eine Glaubensgemeinschaft ist oder auch nicht. Ne?
Was sind diese Stichpunkte?
Also ganz klassische Themen sind natürlich Familienbilder, Rollenbilder und sexuelle Themen, was die Homosexualität betrifft. Da weiß ich, dass diese Glaubensgemeinschaften sehr, ich sag mal, sehr klar sind oder sich klar positionieren. Ne? Auch so Rollenbilder von Mann und Frau. Ne? Das wandelt sich in einigen Abstufungen schon, muss ich schon klar sagen. Genau, und es kam dann irgendwann mal der Punkt, weil die Frage, glaube ich, als wir mal gesprochen hatten, wann kam so der Punkt, dass ihr nicht mehr dazugehören wolltet oder so, ne? Es ist gar nicht mehr die Frage, dass wir nicht mehr dazugehören wollten, sondern man hat nicht dazugehört.
Alleine
Das
weil
war's.
du das zweite Mal verheiratet bist, oder?
Also einerseits war das auf jeden Fall so ein Punkt für mich. Ich kann vielleicht nachher noch mehr darauf eingehen, wie das alles so abgelaufen ist. War ein Punkt für mich, das hat sich so bei mir eingebrannt, weil es dann halt nicht der ideale Lebenslauf, wie ich mir vorgestellt habe in dem Kontext. Ne? Aber auch, weil sich die Themen verschoben haben. Die Themen haben sich insofern verschoben, oder die noch nicht mal die Themen, sondern die Wichtigkeit der Themen hat sich so verschoben, dass ich sage, es ist mir jetzt nicht wichtig, dass, ich sag mal, als Beispiel, ich jeden Tag irgendwie, weiß ich nicht, Bibel lesen muss oder beten muss oder in die Kirche gehen muss oder was auch immer. Jetzt nenne ich nur super Beispiele. So dass man, weil man sehr stark halt auf dieser Ebene nur miteinander in diesem Umfeld kommuniziert, über das, was man, sage ich mal, im Glaubenskontext gelesen, erlebt hat, was durchaus schön ist vielleicht, ne? Wir haben das für uns so zusammengefasst, dass wir gesagt haben, wir wollen mehr. So. Und dadurch, wenn du etwas mehr möchtest, oder so haben wir es für uns festgemacht, oder ich auch für mich, wenn ich etwas mehr möchte, dann muss ich mich auch etwas öffnen können für Themen, ohne mich immer zwangsläufig zu positionieren zu müssen oder etwas zu adaptieren, ne? Weil was mich damals gestört hat und auch vielleicht jetzt stören würde, ich weiß nicht, ich bin da jetzt schon länger nicht mehr so intensiv aktiv da drin, ist, dass es gibt immer auf alles, auf jede Lebenssituation und jede Meinung oder jedes Bild in der Gesellschaft eine biblische Antwort angeblich. So. Und das lässt mir natürlich nicht den Freiraum, so ein bisschen darüber nachzudenken, was steckt eigentlich dahinter? Was ist das, ne? Ohne jetzt sich positionieren zu müssen, ne? So, und genau, und das hat sich verändert, dass wir jetzt auch Dinge einfach mal auch vielleicht mehr Raum lassen, die vorher keinen Raum hatten, ne? Und sich auch mal auch einlassen können, mal, also das war auch damals in meiner Teenie-Zeiten Thema, auch mal auf Leute einzulassen, die jetzt nicht in der Glaubensgemeinschaft unterwegs sind. Das ist echt ein Thema gewesen.
Krass. Also auch einfach in Freundschaften dann, oder?
Naja, man hatte immer so zwei Klicken, so ein bisschen, muss ich mal sagen. So, du hattest dann einfach mal einen Freundeskreis innerhalb der Glaubensgemeinschaft, und dann gab es dann halt die Schulfreunde oder die man so über die Schule oder Nachbarschaft vielleicht auch ein Stück weit kennengelernt hat. Und man hat sie voneinander schon so getrennt. Und wenn es dann wirklich darauf ankam, waren die in der Glaubensgemeinschaft die Freunde, mit denen man dann Zeit verbracht hat. Und die anderen waren dann halt nur so, ja, in Deutschland gibt es ja die Abstufung bekannter Kumpel, Freund sozusagen. Das waren dann halt so, man kennt sich so ein bisschen. Und man hatte auch, also ich hatte auch damals auch, ich weiß ja von meinen Eltern, da hatte ich da so, kam da mal so ein Argument, muss ich sagen, dass man gegebenenfalls in gewisse Vereine nicht gehen sollte, weil die dann auf dem Sonntag liegen, da, und in der Sonntagszeit ist Kirchenzeit sozusagen. Ja, so hat sich das dann immer dann. Das war immer ein innerer Konflikt, muss ich schon sagen, ja. Genau.
Und so zu dem Idealbild der Beziehung oder was sich so lebensplanmäßig jetzt geändert hat. Das Thema Familiengründung war ja damals sehr zentral. Ist es jetzt, wie ist es jetzt?
Ja, damals war das tatsächlich so, dass eine Familienplanung oder Gründung schon wichtig ist. Und dann gibt es mittlerweile schon die Glaubensgemeinschaften, die sich dann auch ein bisschen progressiver zeigen, aber es war immer trotzdem zwischen Freunden. Da weiß ich noch, ein ehemaliger Freund damals hat gesagt, also ich weiß nicht, vielleicht aus eigener Unsicherheit heraus oder so, na, es ist schon wichtig, dass man irgendwie, dass die Frau bis 30 Jahre schon mal
Mutter
ein Kind
geworden ist.
hat, ja, oder Mutter, so, und oder die Familienplanung irgendwie abgeschlossen ist, irgendwie so in diesem Kontext. Also es ist ein wichtiges Thema, so, ne? wo wir jetzt erstmal ganz anders denken. Für mich ist es nicht wichtig, ne, oder für uns ist es nicht wichtig, Kinder zu haben, sondern für uns ist es wichtig, Verantwortung tragen zu können, wenn Kinder denn da sind. Also es ist sehr leicht, wir erleben das sehr stark, es ist sehr leicht, irgendwie Kinder in die Welt zu setzen, aber ist man bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen? Das ist mir persönlich viel wichtiger und darüber eher eine Aufklärung zu betreiben oder da den Fokus drauf zu legen, anstatt zu sagen, Kinder sind wichtig. Es kommt auf den Kontext an. Also, ne? Und es ist jetzt nicht wichtig für uns in dem Sinne, Kinder zu haben. Also wir wünschen uns die, ja, klar. Aber es ist jetzt nicht der Punkt, wo wir sagen, jetzt ist mal unser Familienbild komplett.
Ja.
Absolut. Und wenn es denn so wäre, das ist ja die andere Kehrseite, wenn man in diesem Kontext, also darüber sprechen wir, weil wir das auch in näherem Familienumfeld dann halt auch haben. Also wenn es denn so wäre, dass ein christliches Familienbild mit Kindern perfekt wäre, was ist mit denen, die dann keine Kinder kriegen können oder die dann ganz andere Schicksalsschläge haben? Sind sie dann, was sind sie dann? Oder ja. Genau.
Ja, spannend. Aber wahrscheinlich hat sich ja auch, oh sorry, wir springen voll in den Themen, wir gehen danach wieder zurück. Aber ich
Okay.
meine, deine Frau jetzt hat ein eigenes Unternehmen, das ist selbstständig. Wahrscheinlich hat ja da auch sich dann viel gewandelt in Richtung, sie wäre jetzt wahrscheinlich dann auch nicht, würde ich jetzt mal vermuten, nicht bereit, komplett Hausfrau und Mutter zu sein, oder doch, oder?
Also, sie hat die Energie auch. Egal in welchem Glaubenskontext zu sein, nicht unbedingt die Hausfrauenmutter
Okay.
zu sein. Nein, also ich weiß, wie du das meinst. Also ja, wenn man es so sieht, ja, hat sie sich ein Stück weit auch, nee, nicht ein Stück weit, aber deutlich auch emanzipiert, was das angeht. Ne? Natürlich kann man jetzt nicht sagen, jede einzelne Familie ist jetzt so. Die Hausfrau ist zu Hause und der Mann geht zur Arbeit und so. Dieses Bild ist nicht so mehr präsent.
Okay.
Es gab tatsächlich aber früher, weiß ich noch, jetzt sehen das meine Eltern wahrscheinlich anders. Also, das ist jetzt, die haben damals gesagt, also haben schon manchmal so Tipps gegeben, was gut wäre als Jobs, als für Männer, beziehungsweise als auch für meine Schwestern. Genau, und meine Frau ist da total allein unterwegs, total, ja, hat sich da so was Eigenes aufgebaut und macht das immer weiter noch. Ob es in diesem Kontext so möglich wäre, ich denke jetzt mittlerweile schon, weil auch diese Glaubensstrukturen und diese Glaubensgemeinschaften natürlich auch eine Entwicklung machen. Für meinen Geschmack manchmal zu langsam, deswegen bin ich da. Habe ich da vielleicht manchmal eigene Wege und Mittel
Ja.
gewählt? Ja.
Ja, es ist ja auch manchmal einfach, also ich bin ja jetzt überhaupt nicht in der religiösen Gemeinschaft aufgewachsen, aber mit dieser Frage Mutterschaft und Karriere und Familienbild, ich glaube, da kommt irgendwie keine Frau dran vorbei. Manchmal denke ich mir schon, es ist einfacher zu sagen, der Mann geht 40 Stunden die Woche arbeiten und die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um die Kinder, weil was die Alternative ist, halt irgendwie beide sind völlig abgearbeitet und das Kind ist irgendwie ganz viel alleine oder der Kita direkt ab, keine Ahnung, wie viel früh. Oh, ich bin so froh, dass dieses Thema einfach für mich nicht so relevant ist, dass ich mir denke, oh Gott, wie mache ich das denn? Und auch, was mache ich mit meinem Unternehmen und keine Ahnung. Ich glaube sicher, dass ihr da eine tolle Lösung finden würdet. Oder jemand, der wirklich ein Kind haben möchte, wird eine Lösung dafür finden. Aber manchmal denke ich mir, ja, ich finde es total verständlich, dass es Gemeinschaften gibt, die einen Weg vorgeben, der eine einfachere Lösung ist.
Voll. Also ich habe auch so manchmal den Gedanken jetzt auch auf die Vorbereitung jetzt hier auf unser Gespräch habe ich auch gedacht, es ist voll hilfreich, wenn du dir um gewisse Sachen einfach keine Gedanken
Ja.
machen musst. Es ist ja vorgegeben, so funktioniert ja auch unsere Gesellschaft in einigen Bereichen. Es ist klar, es ist vorgegeben, jeder weiß, wo er dran ist, und
Ja.
das ist völlig in Ordnung. Und so hat jeder dann auch seinen Platz, auch innerhalb dieser Glaubensgemeinschaft auch. Und dadurch fühlt man sich auch nicht irgendwie alleine oder irgendwie auf der Strecke.
Voll. Du hast halt, also du hast viel mehr Orientierung, du hast Klarheit, du
Ja,
hast irgendwie deinen
absolut.
Platz, du hast eine Aufgabe, du hast eine Gemeinschaft, eine Zugehörigkeit. Das ist, glaube ich, echt, was heutzutage auch viel fehlt. Also keine Ahnung, ob es dir fehlt, aber ich kann mir vorstellen, dass das Aspekte sind, die vielen Menschen fehlen.
Also gerade, ja gut, wenn man das jetzt auch noch auf unsere Gesellschaft ausweitet, ist das schon so, dass man sagt, okay, gerade wenn sich jetzt was Neues formiert oder umstrukturiert, dann wählt man den einfachen Weg, ne? Und es ist nicht von der Hand zu weisen, beziehungsweise nicht verwunderlich, dass solche Glaubensgemeinschaften natürlich dann auch mehr Zustrom bekommen, weil es ist vorgegeben. Es ist ja auch, es entlastet enorm. Es entlastet enorm. Und bei mir muss ich schon sagen, es war so ein schleichender Prozess oder auch bei uns. Es ist jetzt nicht so gewesen, dass wir über Nacht gesagt haben, okay, und jetzt wollen wir uns komplett den Strukturen entsagen und so weiter. Die kann ich auch teilweise gar nicht, weil die haben mich so geprägt. Ich habe ja gewisse Sachen oder Werte, die können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, die wichtig sind, die ich da auch mitbekommen habe. So, ne? Und es war auch teilweise dann auch so erstmal so ein kleines Vakuum, wo man sagt, okay, jetzt ist das nicht mehr da, womit wird es jetzt befüllt, sozusagen. Ne? Es ist nach wie vor so manchmal, je nach Situation und Kontext. Ne? Also, und was ich zumindest jetzt schon für mich sagen kann, ist, dass ich für mich gelernt habe, als Strategie, das auch einfach mal noch auszuhalten, auch mal diese Ungewissheit auch mal stehen zu lassen. Und vielleicht auch mal dann als Indikator oder als Motivation zu suchen, okay, womit kann man das dann füllen? Ne? Weil ich hatte manchmal so, ganz kurz noch den Satz, ich hatte manchmal so wirklich so den Gedanken, auch nicht nur den Gedanken, sondern dann saßen wir manchmal und dann habe ich gesagt, boah, es wäre mal jetzt wieder schön, mal in so eine Kirche zu gehen, mal sich so hinzusetzen. Und dann haben wir uns mal hingesetzt, so bevor wir darüber, also als wir darüber gesprochen haben. Und dann haben wir darüber geredet, ja, was genau reizt uns da daran, jetzt da nochmal hinzugehen? Was ist das eigentlich? Ja, eigentlich gar nicht so die Glaubensaspekte oder sonst was, sondern es sind eher so manchmal diese Strukturen, in die man möchte sich manchmal, es ist bekannt. Es ist ein Stück weit ja auch, wenn du da, ich weiß nicht, 20, 25 Jahre unterwegs bist, ja, und bekannt heißt auch ein Stück weit zu Hause gewesen in der
Voll,
anderen Zeit.
voll.
Und dann haben wir das, dann habe ich das tatsächlich ein paar Mal gemacht und dann bin ich eher wieder zurückgekommen, wo ich gedacht habe, es war nett. Mal gucken, wo die Reise weiterhin geht.
Ja.
Ja.
Wenn du jetzt gerade 20, 25 Jahre sagst, weil du vorhin schon meintest, wir können da noch mal drauf zurückkommen, wie der Wandel auch kam. Deine erste Ehe. Warst du schon in deiner ersten Ehe quasi auf einem anderen Weg dann und habt ihr euch deshalb getrennt? Oder warst du auch bei der Trennung, bei der Scheidung dann eigentlich noch sehr engagiert Teil der christlichen Gemeinschaft?
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich in der damals in der christlichen Gemeinde auch wir beide geheiratet haben. Sie war damals, ich sag mal, in dem Kontext eine Christin, ich ein Christ, so wo das Bild, wovon ich vorhin gesprochen habe, passt, beide aktiv und so weiter. Und dann hat es einfach nicht mehr funktioniert, in dem Sinne, weil ja, sie hatte, was dann natürlich in so einer Glaubensgemeinschaft natürlich nicht geht, wollte nicht, und das hat sich so geäußert, dass sie andere Partner hatte.
Ah, okay.
So. Sie hat keine festen, irgendwann mal dann auch einen etwas festeren Partner und
Ach, sie war die Erste, die quasi rausgebrochen ist, quasi so
genau,
ausgebrochen, ja.
die, ich sag mal, den Rahmen so ein bisschen gesprengt hat.
Okay, ja, krass.
So, genau. Das fing erst noch damals mit erstmal so affärenmäßig an. So, das war, und dann ist natürlich für mich so ein bisschen was, so, dann versuchst du dich ja natürlich auch als korrekter Christ zu positionieren. Und gerade wenn man so aktiv ist und auch irgendwie noch im Vorstand ist mit so jungen Jahren, untergräbt es einerseits deine oder die Glaubwürdigkeit so ein bisschen dann untergraben, so, ne? Das ist dann tatsächlich auch so, dass man sagt, wenn jemand solche Probleme zu Hause hat, da sagt man so, der sollte sich dann erstmal aus dem
Und dann rausziehen?
Tätigkeitsfeld erstmal rausziehen.
Ach, krass.
Zumindest war das bei mir so der Fall, ne? Aber das habe ich auch selber gewollt, weil ich hatte da, weil da fingen bei mir so ein paar grundsätzliche Themen an aufzulodern, so, wo ich gedacht habe, okay, wie geht man damit vor, weil Scheidung war jetzt so weit entfernt.
Aber war das so ein öffentliches Thema? Also hat das irgendwer mitbekommen oder war das zwischen euch?
Es war relativ schnell ein öffentliches Thema. Und
Ah, krass.
das ist jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, ist das auch, wäre das, ist das nicht meine erste Wahl, sozusagen solche Themen zu behandeln. Ne?
Ja, stelle ich mir echt hart vor, ey.
Wir haben es dann tatsächlich, ich sag mal, das ging dann über einen Zeitraum, ich weiß nicht, ich glaube, das war so ein Jahr, wo die Affären waren so, und wir hatten uns dann erstmal räumlich getrennt, wo ich gesagt hatte, nee, das war momentan zu viel für mich. Aber danach haben wir uns nochmal zusammengerauft, und wollten es dann nochmal versuchen halt, ne? Und das hat dann wieder nicht funktioniert. Und dann wurde das Thema nochmal richtig, ich nenne es mal, auf die Agenda genommen. Sowohl für mich persönlich, um jetzt einfach mal klarer zu positionieren. Ich kann ja auch ehrlich sagen, also ich habe sehr schnell dann irgendwann mal von Scheidung schon gesprochen. Das war für mich klar. Aber man muss dazu sagen, auch in dieser christlichen Glaubensgemeinschaft ist dieses Thema ein heißes Eisen, weil der Grundton ist, Scheidung ist, ja, ich will nicht sagen, es ist keine Sünde, es wird nicht als Sünde betitelt, das ist ja auch so eine Begrifflichkeit, sondern es ist nicht gewünscht und man steckt die sehr viel Energie rein,
Dass es nicht passiert.
dass die Ehe erhalten bleibt. Genau. So. Was je nachdem, wie man es in den Kontext setzt, gut sein kann oder auch vielleicht auch nicht.
Ja, habe ich auch gerade gedacht. Genau, das habe ich auch
Ne?
gerade gedacht.
So.
Manchen Leuten würde das total gut tun und in manchen Kontexten ist das vielleicht nicht die beste Idee.
Ja, und was mich dann so angefangen hat zu beschäftigen ist, dass auch unsere Glaubensgemeinschaft damit keine klare Position so hatte. So. Und da wir keine große Glaubensgemeinschaft waren damals noch, oder zumindest da, wo ich drin war, da, das hat so ein bisschen an der Substanz so ein bisschen gezerrt. So. Und ja, das nimmt dann, also wie gesagt, das war dann sehr, hat mich sehr überfordert, weil das wurde dann sehr auf dieser Ebene ausdiskutiert und dann auch gesagt, was dann meine damalige Ex-Frau und ich auch zu tun haben jetzt in dieser Situation. So. Ja, das hat mich damals sehr beschäftigt und dann ging es dahin, dann habe ich die Glaubensgemeinschaft gewechselt, meine größere, die da so ein bisschen dem Thema Scheidung ein bisschen, ich sag mal, progressiver oder ich sag mal, offener steht, also jetzt nicht daran klammert, aber doch auch noch mit dem Ziel, dass es eher ungewollt ist und nicht der Plan ist. Und da wurde immer so der Satz gesagt, nicht jede Scheidung ist eine Sünde, aber resultiert aus einer Sünde immer. So. Und wenn, und das war so, also Sünde ist im Sinne von, ja, wie kann man das? Kann man das sagen? Also, ja, ich weiß, vielleicht kann jeder sich ja was drunter vorstellen, aber ist was Falsches dann in diesem Kontext?
Etwas, das
Und
dich von Gottes Plan wegbringt, quasi.
genau. Also man hat damals gesagt, es ist Zielverfehlung sozusagen. Aber das ist ja so, ja, ist es jetzt schlecht,
Ja, also, naja, Zielverfehlung ist aber auch schon ein konkreter Begriff.
das ist ein
Sonst.
konkreter Begriff. Vielleicht, ja, okay. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Das war so. Es hat ja auch dadurch eine bewertende Note.
Ja, voll.
Und für mich war das dann auch immer so ein, wie in diesem Kontext, wenn ich in diesem Kontext unterwegs war, war so ein Brandmal. Weil ich wusste, es ist halt nicht meine erste Ehe, die ich habe, beziehungsweise meine Partnerschaft oder meine Ehe ist kaputt gegangen. Und
Okay, also war quasi eher das Fremdgehen, ich nenne es jetzt mal so, deiner ersten Frau der Grund für die Scheidung und nicht. Ich dachte nämlich, dass quasi deine jetzige Ehe, also dass du quasi eigentlich dich wie so fremd verliebt hast und dann hast scheiden lassen und dann eine neue Ehe begonnen hast, aber das war gar nicht so.
Nee, das war gar nicht so.
Ha,
Ich habe meine
siehst du
Frau,
mal.
ich hab meine jetzige Frau tatsächlich später kennengelernt. Nee, wobei, ich muss ehrlich sagen, das hat sich ein bisschen überschnitten,
Okay.
als ich sie kennengelernt habe. Ich muss auch sagen, ich kann es jetzt auch sagen, also als ich mich verliebt habe in meine jetzige Frau, da war ich noch nicht geschieden. Ich war aber schon also das war jetzt nur noch eine Formalie, ne?
Ja,
Da hatten wir nur noch
okay.
so. Das war ja auch ein ganz heißes Thema. Also darf man denn wieder heiraten, wenn man schon geschieden ist? Ne? Und dann gab es da solche Töne, die mir gesagt haben, nee, darf's nicht. Es sei denn, deine erste Frau kommt zu dir und dann könnt ihr wieder zusammenkommen. So, das war,
Ach so, das
und das
zweite
hat,
Mal dieselbe Frau heiraten.
ja, genau. Also, und das hat mich dann irgendwann mal schon überfordert, beziehungsweise dann war das für mich so. Und die Art und Weise, wie diese Themen behandelt wurden, war für mich halt, hat mich sehr stark an meinen, sag ich mal, an meinen Kräften gezerrt, weil das auf einer öffentlichen Ebene immer gemacht wurde und das war nicht immer sehr angenehm, ja.
War das der Hauptgrund, warum du dann alles hinterfragt hast, oder?
Naja, ab da fing das bei mir auf jeden Fall grundsätzlicher Natur an, dass ich anfing, das zu hinterfragen, sowas. Und auf dieser Ebene ging es dann bei mir sehr schnell, war betroffen. Also was die Partnerwahl angeht und was das Ehebild angeht, meine ich, das ging da sehr schnell, dass ich mich dann irgendwann mal, ich habe mich da wirklich sehr intensiv beschäftigt, ne? Und man versucht dann auch irgendwie das Richtige in diesem Kontext zu tun, ne? Und das ist so, wo ich jetzt im Nachhinein kann ich das natürlich sagen, was mich damals überfordert hat, weil ich nicht der Meinung bin, dass eine Glaubensgemeinschaft so tief rein in eine Partnerschaft die Rahmenbedingungen vorgeben kann, beziehungsweise können schon,
Sollte.
vielleicht sollte und ich glaube auch nicht die Kernaufgabe der Glaubensgemeinschaft sein sollte. Genau. Das hat mich damals sehr überfordert, aber ich habe mich da relativ schnell positioniert, wo ich gesagt habe, so, ich bin geschieden, heißt für mich, ich werde aber auch eine andere Partnerin haben. Also da war es für mich relativ klar. Ich hatte da tatsächlich schon, ich nenne es mal, das war der damalige Gemeindeleiter, der war auch so ein Mentor für mich, muss ich schon sagen, und der war da, der dem Thema Wiederheirat nannte, hat man das immer so genannt. Der war da relativ offen auch rüber. Also was diesen Punkt angeht, hatte ich da dann schon den Support sozusagen. Ja. Genau, aber da hat man wirklich angefangen, so ein Stück weit angefangen zu fragen, was hat Substanz, was kann ich für mich annehmen, was kann in meinem Leben ausgefiltert werden. Und das war so ein Prozess, der immer so stückchenweise ging. Ich habe natürlich mit meiner Frau das Glück, dass sie ähnlich gedacht hat, schon immer, so dass wir uns dann gegenseitig eigentlich supporten und supportet haben. Das hat uns wirklich das hat uns mega zusammengeschweißt. Weil oft machen, das erlebe ich in meinem Familienumfeld immer noch, machen diesen Weg Leute alleine und die verlieren sich sehr stark. Weil anders zu positionieren, zu Grundelementen, die total wichtig sind, heißt auch nicht nur, dass man den Glauben vielleicht anders auslegt oder versteht, sondern es ist ein Stück weit auch eine Abkehr von der Familie, dem sozialen Umfeld, was da so mit einhergeht. Und da habe ich mit meiner jetzigen Frau, da sind wir total aligned, da sind wir, ja, genau.
Ja. Das finde ich auch voll schön, dass ihr das quasi wie so eine gemeinsame Reise dann irgendwie auch durchgemacht habt. Ich würde da gerne konkrete Punkte, aber sag gerne, was du sagen willst.
Nee, das ist auch schön, das ist auch wirklich schön. Es ist auch sehr schön zu sehen, bei meinem Bruder und seiner Schwägerin, dass sie ähnliche Prozesse.
Seiner Frau meinst du, deiner Schwägerin?
Genau, also von meinem Bruder, also mein Bruder und seine Frau, Entschuldigung,
Ja,
so
ja.
meine Schwägerin, ne? die machen jetzt so ähnlich im Prozess so durch, also jetzt natürlich in ihrem Tempo, jetzt ein bisschen verzögert, was natürlich schön ist zu sehen, wenn da so eine Verbindung entsteht, ne? Also, und wir sind jetzt mittlerweile jetzt schon so, ich nenne es immer mal so ein bisschen nur Vierer gespannt, was die Themen angeht, so ein bisschen. Ne? Genau.
Was würdest du denn sagen, sind Aspekte, die du wirklich, wo du dich in deinen Überzeugungen komplett gedreht hast, und was sind vielleicht auch Konstanten, also konstante Punkte geblieben? Falls du das beantworten kannst.
Ja, ich hab's geahnt, dass sowas kommt, und ich habe nie eine abschließende Antwort, weil das ist total was. Also ich kann dir ganz klar Sachen sagen, was sich gedreht hat oder wo ich ein anderes Verständnis habe, ist die Rolle des christlichen Glaubens an sich und die Rolle der Bibel auch da drin, wo ich sage, der Glaube an sich ist eine Art, das Leben zu verstehen und begreiflich zu machen, dieser christliche Glaube mit der Bibel als Handbuch. So. Und das ist eine Art, das Leben zu verstehen, zu meistern. Und es ist weder eine gute oder eine schlechte Art, es ist einfach eine Art für mich, wo ich sage, ich kann für mich da gewisse Sachen rausziehen. Es ist aber nicht alles, was mein Leben bestimmen muss, vor allem nicht wortwörtlich. Ja. Also ich habe, wenn man es so rumnimmt, haben wir für uns die Rolle der Bibel oder des Glaubens eine andere Position gegeben, eine andere Wichtigkeit, eine andere Gewichtung. Und wo wir uns gedreht haben, ist auch diese grundsätzlichen Fragen, also wie wir jetzt vorhin beispielsweise besprochen haben. Also dieses Glaubensleben, wie sich abzeichnet, ne? Dieses Sonntags zur Kirche gehen, zu beten, Partnerwahl muss Christ sein, sodass man das alles so ein bisschen auf den Prüfstand gelegt hat und gesagt hat, weiß ich nicht, ob das so jetzt das Elementare ist. Ist ja auch für uns nicht so wichtig, muss ich ehrlich sagen, weil wir unseren Glauben vielleicht noch mal ein bisschen anders definiert haben jetzt,
Ja,
wenn man
okay.
das davon sprechen kann, ne? Es ist jetzt nicht für mich, es ist nicht jetzt der klassische christliche Glaube in den Kontexten.
Was ist es dann geworden?
Auch ergänzend dazu, auch wenn ich sagen muss, ich bin gerne, gerade was die Musikszene angeht, bin ich doch gerne, manchmal schweife ich da manchmal rein, weil es ist ja auch Leidenschaftsding. Was es jetzt ist, es ist ein viel mehr, ich habe mal drüber gesprochen, und es ist für mich eher ein großes gesamtheitliches Bild und nicht so eine Bubble. Sondern wir Menschen sind hier, also wenn in der Bibel beispielsweise, ich nehme das Vorteil für mich, sage ich immer, oder der Vorteil in meinem Fall ist, ich kenne die Bibel sehr gut und ich kann die transformieren in mein neues Glaubensbild.
Ja, geil.
So, und das passt dann auch in gewissen Sachen. So, ne? Wenn zum Beispiel, ich hatte mal so eine ganz interessante Unterhaltung auch in diesem Kontext, naja, ich muss doch klar benennen, wenn da jetzt, sage ich mal, beispielsweise wieder das klassische Thema, ohne das jetzt aufgegriffen zu haben, kam dann, ja, Homosexualität und diese Bar und Transenbar, das ist doch nicht richtig. Und dann sage ich, als Gegenargument sage ich, also ich habe nie irgendwo an Jesu Leben gesehen, dass er uns das zur Lebensaufgabe gegeben hat, das zu bewerten. Und das ist mein Grundsatz so ein bisschen. Diese Bewertung kommt aus einem Kontext heraus, die gibt einen Sicherheit und diese Abgrenzung. Und wenn wir dann im christlichen Glauben sprechen, was den Glauben ausmacht, dann heißt es für mich nicht, dass ich mich abgrenze, indem ich alles und jeden werte. Sondern, und dann bringe ich auch ganz konkrete Beispiele, wie zum Beispiel Jesus einfach mit den damaligen Prostituierten zusammengesessen hat und geredet hat. Und einfach zugehört hat, ne? So da sein und zu sagen, ey, ich habe ein offenes Ohr für euch. Wenn man jetzt das noch im Kontext versteht, dass das der Abschaum der Gesellschaft damals war. So, ne? So. Das ist, was verloren geht dann. Und das ist, was ich mir dann so, oder unser Glaube eher ist, für den Menschen da zu sein. Menschen dürfen auch sein, ohne bewerten zu müssen, weil das, was man macht oder auch was Jesus gemacht hat oder was ich darunter verstehe, ist Verbindung zu schaffen. Ja? Und um eine Verbindung zu schaffen, musst du dich auch manchmal auch auf die Ebene des Menschen einlassen. So, ne? Und das ist was ich sehr wichtig finde, oder was wir also als Ehepaar auch sehr wichtig finden und versuchen auch auszuleben. Ne? Und das ist auch irgendwo vielleicht auch einer unserer Werte, die da so auch dann jetzt mitschwingen, wo wir sagen, eine Bewertung oder eine Verurteilung irgendwelcher Menschen und der Taten dahinter, das passt nicht in unser Weltbild rein. Ne? Weil ich glaube, wenn man das so sagen darf in diesem Kontext, ja, Glaube verbindet. Also so verstehe ich das für mich. Es ist nicht, was eine kleine Gruppe,
Was dich trennt.
genau, was dich trennt, sondern es ist was Allumfassendes im Mensch verbindet. Ne? Und wenn ich das schon mal, wir hatten das mal im Gespräch, dann habe ich für mich mal irgendwann mal, also ich denke auch sehr viel über diese Themen nach, weil die beschäftigen mich sehr oft einfach, weil ich die einfach spannend finde. Wenn doch jeder Mensch, wie es dann zum Beispiel in der Bibel heißt, jeder Mensch ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen und so weiter und so fort, dann denke ich doch, dann bin ich doch nicht der Mensch, der da jetzt eine Trennung reinbauen sollte. Und vor allem ist es doch viel schöner zu wissen, dass jeder dieses, wie ich einmal sagte, das Gottesteilchen in sich trägt. Und in Verbindung zusammen hat man ein Gesamtkonstrukt. So sehe ich, das ist jetzt so mein biblisches, göttliches Weltbild, wenn man es so nennen darf, so, was ich so transformiert habe. So in die Richtung, ja, genau.
Das erlebe ich teilweise auch. Also ich bin jetzt nicht super, super tief im Thema, aber da habe ich den Eindruck, gibt es auch Uneinigkeiten darüber. Du hast es jetzt gerade Gottesteilchen genannt, quasi in jedem Menschen. Manchmal wird ja von den Menschen als Kinder Gottes gesprochen. Manche finden das total, sage ich mal, also Menschen sind keine Götter, weil wir sind Menschen und es gibt Gott. Wir sind definitiv nicht Gott. Und dann gibt es wieder so ein bisschen vielleicht auch so in dieser modernen Spiri-Bubble, jetzt unabhängig vom Christentum, dieses Verständnis von, wir sind alle ein universelles Bewusstsein, was wir auch Gott nennen können. Und dieses Ich Bin ist die Essenz davon. Und vielleicht könnten wir dieses, was Jesus als Ich Bin, die Wahrheit, das Leben und so weiter, auch auf diese Art und Weise interpretieren. Da gibt es ja unterschiedliche Ideen
Ja,
von, wie
ja,
würdest
ja.
du dein Gottesteilchen in Menschen definieren?
Es gibt in der Bibel einige Metaphern, die Jesus erzählt. Und dann spricht er wenn er von dem Reich Gottes spricht. Und dann stellen ihn Leute so Fragen, wie ist das Reich Gottes und so weiter und so fort. Und dann heißt es ja, das Reich Gottes gleicht einem, und da fängt er an zu erzählen. So. Und dann gibt es da so die Geschichte, dass jedem was anvertraut wurde, was kostbarer ist, um das zu vermehren. So. Und dann kommt irgendjemand, und dann kommt der Gutsherr oder was, der dir was Kostbares anvertraut hat, sozusagen, und möchte sehen, was hast du daraus geschaffen, was ist daraus entstanden. So, ich verkürze das jetzt so ganz abstrakt. Ne? Und das ist mein Begriff von Gottesteilchen, und zwar, dass man sich auf die Reise begibt, in sich zu schauen, was schafft in meinem Umfeld, in erster Linie mir und meinen Mitmenschen, ein etwas wachsendes, blühendes, zusammenhängendes, was lebensbejahendes. Und das ist bei jedem Menschen, das ist jetzt meine Interpretation, was anderes. Jeder hat in sich was anderes. Und dadurch bereichern wir uns. Das ist mein Gedanke so. Jeder hat so und so auch jeder hat so seine eigene Schwerpunkt so, sage ich mal, oder seine Passion so ein bisschen. Genau.
Also in deinem Bild ist es was Zusammenhängendes, aber wie so ein Mosaik, sage ich jetzt mal, hat jeder da so ein kleines
Sein
Teil
Anteil.
von was ein großes Ganzes ergibt, so ungefähr.
Ja, man könnte so sehen, und es ist nie was Absolutes, es ist immer was Dynamisches und was sich im Laufe des Lebens ergänzt. Das, oder zumindest es hat das Potenzial, sich zu entfalten, wenn man das entdeckt hat in sich. Und das kann Verschiedenes sein. Es kann, wenn es auch nur so, manchmal gibt es so Menschen, die können wahnsinnig gut zuhören und auch einfach Empathie ausstrahlen. Und das ist so, und das kann nicht jeder. Ne? Also ich kenne das auch nur in unserem Umfeld, das kann nicht jeder. Da gibt es andere Menschen, die können vielleicht was anderes oder haben in sich irgendwas, was sie nach draußen tragen, wo du denkst, wow, das ist so gut und davon profitiert, dein komplettes Umfeld blüht dadurch auf. Und das ist, was ich so ein bisschen darunter verstehe, dieses Gottesteilchen in sich zu suchen, und das ist so eine Reise, und zu entdecken und das dann aber auch leben zu können. Ja. Das ist eine spannende Reise, finde ich.
Ist
Ja.
quasi auch so ein bisschen, es kommt jetzt nicht aus dem religiösen, aber aus dem Buch von Johns, ich weiß mal nicht, wie sein Nachname heißt.
Die Louis, nein.
Schulecki, John
Nein.
Schulecki, der spricht davon, Zweck der Existenz, dein ZDE finden. In dem Buch, es kam im Café am Rande der Welt, glaube ich, ist das, er nennt das so quasi dein Zweck der Existenz finden, der sich natürlich auch irgendwie in seiner Welt wandeln kann, aber dass du immer da das suchst.
Genau, und das ist natürlich dann ein bisschen anders als das, was ich beigebracht bekommen habe, weil das ist ja auch ein bisschen, was mein innerer Konflikt war, wo ich immer gelehrt bekommen habe und es auch verstanden habe und gesehen habe, so der Glaube muss wachsen. Das war so der Begriff. Ein gesunder Glaube muss wachsen, oder Wachstum grundsätzlich auch in unserer Umwelt steht für was Gesundes. So. Das, was ich aber unter Wachstum verstand, war was anderes als das, was ich gesehen habe. Und dann war das immer so ein innerer Konflikt in mir. Ne? Genau, und für mich hat es damit dann auch wirklich zu tun, um da jetzt nochmal darauf hinzukommen. Es hat immer für mich was Verbindendes. Vielleicht auch ein Stück weit, je nachdem, in welchem Kontext man unterwegs ist, auch was Versöhnendes, was Liebendes, was zusammenführt. Ne? Ja. Und das sind sozusagen unsere, oder so verstehen wir das in unserer Beziehung oder in unserer Ehe, so haben wir das so für uns ein bisschen definiert. Oder was heißt definiert? So sehen wir das einfach. Ne? Es darf dynamisch sein, es muss nicht starr sein, und es ist was wirklich, da entsteht was Schönes dabei, ne? Was Verbindendes und nicht Trennendes.
Das ist ja jetzt, wir sind ja ganz kurz jetzt gerade zu einem sehr großen Kontext
Ja,
gesprungen. So,
ja.
was war es damals? Was ist es heute? Woran hast du da geglaubt? Woran glaubst du jetzt? Wenn wir es nochmal wieder vielleicht zurückholen in diesen kleinen Mikrokosmos Beziehung,
Ja.
was würdest du sagen, ist da jetzt vielleicht auch, also du hast schon diesen Aspekt gebracht mit dem bewertungsfrei zum Beispiel auf die Welt schauen und da bist du ja vielleicht in Berlin auch bei einer ganz guten Adresse, kann man ja hier üben.
Und ja, das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich
Ja,
so, ja.
erzähl.
Naja, in Berlin musste ich halt, nicht musste ich, aber dadurch, dass verschiedene Lebensformen, egal in unter welchem Aspekt jetzt, möglich sind, das bringt ja so ein bisschen dein Weltbild ein bisschen noch anders in Bewegung, wo du denkst, muss ich dazu eine Meinung haben? Ja, habe ich dazu eine Meinung? Weiß ich nicht. Was ist deine Meinung? Ja, am Ende des Tages ist es jetzt nicht der wichtigste Punkt.
Also du
Aber du hattest
erlaubst dir
noch.
heute auch zum Beispiel zu gewissen Themen einfach keine Meinung zu haben.
Ich erlaube mir keine Meinung zu haben. Ich erlaube auch, aber in mein Leben, sage ich mal, Meinungen also einziehen zu lassen, um das mal so zu sagen. So, es muss jetzt nicht auf der Straße bleiben. Also ein klassisches Beispiel jetzt bei Homosexualität. Da hatte ich jetzt vor einiger Zeit war so ein ehemaliger Freund bei mir zu Besuch, und dann natürlich kommt er aus einem Kontext, also wir waren damals in einer gemeinsamen Kirche, und dann kommt er nach Berlin und ihm fällt das viel stärker natürlich auf, als mir der jetzt hier schon. Und dann werden diese Themen halt ganz schnell wieder präsent. So. Und dann Homosexualität, dies, jenes. Und dann denke ich, ah, okay, dann muss ich kurz umswitchen. Dann denke ich, ah, okay, das hat sich wahrscheinlich ein bisschen bei mir was gewandelt, dass ich das nicht mehr so präsent habe. Da habe ich gemerkt, bei mir dürfen Themen dann auch wieder da sein, die jetzt völlig tabu sind. Also es sind jetzt nicht mehr so dieses, das sind keine Angstthemen. Vorher sind es ja immer Angstthemen auch, neue Themen, Angstthemen, weil dann wieder der Kontext ist Sünde und Sünde, Hölle, und dann ist dann so quasi so der Weg ganz schnell geebnet, sag ich mal, in eine Richtung, ne?
Apropos nochmal, wenn wir da konkret reingehen, du bist ja sehr bibelfest.
Ja, war ich mal,
Ja, ich würde sagen, du bist der wahrscheinlich bibelfesteste Mensch, einer der potenziellen, nee, wohl. Ich glaube schon, du bist damit am fittesten von den Leuten, die ich kenne. Ich kenne vielleicht nicht
ja.
so viele, okay, gut, aber. Es gibt ja immer, also wie gesagt, ich habe noch nie die Bibel von A bis Z gelesen. Ich kenne nur Ausschnitte und die Diskussionen darüber.
Ja.
Würdest du sagen, es gibt eine klare Antwort darauf, zum Beispiel, wenn du jetzt merkst, hey, ich bin irgendwie bisexuell oder ich bin homosexuell oder ich möchte dies oder ich möchte das. Alleine meine Beziehungsform ist ja da kompletter Wahnsinn eigentlich. Wie würdest du sagen, gibt es die unterschiedlichen Positionen darauf? Also gibt es Stellen, wo du sagst, da könnten wir das eigentlich klar rauslesen? Oder ist es alles Interpretationsspielraum? Ist es ein, hey, Gott liebt alle, aber komm mal bitte auf den richtigen Weg?
Also,
Ja.
wenn die Frage darauf geht, ob es da eine klare Aussage gibt zu, ich sag mal, Homosexualität oder wie auch immer, oder ja, Partnerschaft mit mehreren Partnern und wie auch immer, dann ist es das, was bei mir einen inneren Konflikt auslöst zu dem, was gesagt und gelehrt wurde oder wird und was dann wirklich der Realität vielleicht auch ein Stück weit entspricht oder biblischen Realität. Weil wenn du jetzt einen Christen, oder würdest du mich vor ein paar Jahren fragen, hätte ich gesagt, ja, da gibt es eine klare Antwort. So, da gibt es eine klare Antwort, und ich würde daraus ableiten, beziehungsweise ich würde das darauf stützen, dass ich sagen würde, ich würde dir ein paar Bibelstellen nennen, ob es jetzt von im Alten Testament sind, wo, ich sag mal, wenn jemand beim Fremdgehen erwischt wurde, getötet wurde, oder im Neuen Testament dann vielleicht die Begrifflichkeiten wie Hurerei soll nicht da sein, und man würde dann gewisse Sachen dann aber auch rein interpretieren, jetzt mit dem Wissen von jetzt, sage ich das, ne? Ich würde dann sagen, Hurerei umfasst dann auch so ein Gebiet von, ich sag mal, offene Beziehung zu Homosexualität. Vielleicht würde ich das da irgendwie mit reinbringen können. So ungefähr würde sich das wahrscheinlich zusammensetzen. Jetzt würde ich sagen, gibt es diese klare Antwort nicht, beziehungsweise die Bibel positioniert sich nicht in dem Sinne, dass sie sagt, oder ich definiere das mal anders, ich sage das mal anders. Es gibt immer diese Aussage, diesen Zusammenhang, dass eine Hurerei im Sinne von dann auch sehr stark damit zu tun hat, wenn man mehrere Partner hat, sexuellen Partner. Und dann Menschen werden dafür abgestraft. So. Und das liest man dann so im Alten Testament vor allem. Menschen werden dafür abgestraft, die wurden, sage ich mal, bei frischer Tat ertappt und werden dann, ich weiß nicht, getötet, was auch immer. Und daraus hat man dann schlussfolgernd das auch so in der Bibel niedergeschrieben, weil das ein Greuel vor dem Herrn ist. So, das braucht man nicht in unserer Mitte. Jetzt ist aber meine kritische Frage, ist das jetzt ein Greuel vor dem Herrn oder war das ein Greuel der Kultur sozusagen? Verstehst du, was ich meine? Also, ist es eine kulturelle Geschichte oder ist es wirklich? Da gehe ich aber grundsätzlich der Bibel so ein bisschen an die Substanz, weil ich damit ja hinterfrage, ist das, was geschrieben wurde, so Menschen interpretiert oder ist es wirklich? Und das ist ja so die Grunddebatte, die da mitschwingt. Und deswegen positioniere ich mich so, es gibt keine klare Antwort, beziehungsweise die Bibel hat, ich sehe nicht die Bibel in der Rolle, sich da zu konkret zu positionieren, weil da gibt es auch ganz konkrete Beispiele, und das ist jetzt mein Argument wäre das, wenn doch zum Beispiel so große Glaubensväter, die in der Bibel genannt werden, und davon gibt es einige, die waren dann nicht so konsequent, und das weiß man, das steht da, in der, ich sag mal, monogamen Beziehung. Wie passt das zusammen? Und die wurden nicht umgebracht. So.
Könnte das daran liegen, dass sie Männer waren, oder ist das jetzt
Das wäre
böse,
jetzt,
böse
das wär,
gefragt?
also das wäre jetzt vielleicht ein Argument. Wär ich nicht abgeneigt. Aber auch so, auch die Partnerinnen wurden
Okay.
nicht umgebracht. Ne? Also da gibt es zum Beispiel, ich kann jetzt nur zwei Beispiele nennen, ganz krass ist, Abraham hatte eine Frau, ja, und ihm wurde irgendwie verheißen, dass er einen Sohn kriegt, und weil er ungeduldig war und so weiter und so fort, hat auch seine Frau gesagt, hier, nimm die Magd und schlaf mit ihr und gib mir dann einen Sohn damit. So, das ist in Ordnung so. Aber das spiegelt ja eher die Kultur wider, wie damals Frauen und Sklaven gesehen wurden und wie, ne, das ist eher so, ich verurteile das in dem Sinne nicht. Ja, also es geht einfach nur darum, das ist die Kultur damals. Oder zum Beispiel David wird als großer, also ich weiß noch, ich habe sogar ein Buch, damals ein christliches Buch gelesen, Ein Mann nach dem Herzen Gottes, ne, habe ich damals gelesen. Und David ist dort die federführende zentrale Figur, weil er in der Bibel so auch geführt wird und die Erzählungen sehr, sehr, sehr stark auf ihn dann im Alten Testament vor allem zentriert sind, weil Jesus auch vom Stamm Davids kommt und so weiter. Aber der war gar nicht so keusch und hatte, weiß nicht, wie viele hundert Nebenfrauen, und hat sogar noch den einen seiner treuesten Soldaten umbringen lassen, damit er seine Frau bekommt. So. Dann
Das
beißt
klingt
sich
schon
das so.
wieder sehr menschlich, Alter.
Ja, und das ist total, total, und jetzt sage ich, okay, was meine ich damit, wenn ich sage, ich möchte so ein Mann wie David nach dem Herzen Gottes werden? Dann ist es natürlich wahrscheinlich nicht die Beziehungsform, sondern dann meine ich was anderes. Und deswegen glaube ich nicht, dass es kommt, ich habe einfach den Eindruck, wenn man sich um diese Fragen dreht, es kommt auf den Kontext an und es ist total subjektiv. Das ist meine Antwort aktuell auf diese Themen. Und ja, ich glaube, das wird auch erstmal so bleiben, dass es nicht diese Ja-Nein-Schwarz-Weiß-Antwort gibt. Gewisse Sachen kann man ableiten, ja, aber ich würde nicht sagen, dass man sagt, und das ist jetzt so und fertig. Es macht zwar wieder leichter, den Glauben zu leben, um einen sichtbaren Beweis zu haben, dass man ein Glaubensleben hat. So, ne? Du hast ja dadurch einen sichtbaren Beweis, indem du dich abgrenzt und sagst, okay, das ist ja dieser höhere Standard, ne? Und wenn ich den nicht habe, ja, wie definiert sich denn sonst mein Glaube? Ja.
Ja. Ah, so spannend.
Ja, also da könnte ich noch viele konkrete Beispiele erzählen. Also da gibt es en
Hast du
masse.
jetzt gerade eins im Kopf?
Das größte Thema ist, wie gesagt, und das ist ja, was mich grundsätzlich stört, oder womit ich den Konflikt habe, ist ja, dass es ist nicht immer alles kongruent, was gelehrt wird. Oder es wird nicht reflektiert gelehrt, sozusagen, ein bisschen, ne? Man hat keine Zeit, sich zu reflektieren. Ich habe, ja, wie gesagt, das eine Beispiel war jetzt, wie zum Beispiel jetzt die Sexualität bezogen auf Homosexualität, offene Beziehung, Partnerwahl und so weiter. Dann das Bild der Frau, das ist für mich ausbauungswürdig noch.
Schön formuliert.
Das darf ausgebaut werden. Klassische Sachen ist, darf eine Frau eine Pastorin sein? Allein die Frage ist ja schon für mich überfällig. Darf eine Pastorin dann oder dann auch an, momentan hat man so eine Lösung gefunden, indem man als Paar, als Ehepaar das macht.
Ah,
Darf
okay.
es auch eine unverheiratete Frau machen? Darf eine Frau predigen? Das ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Darf eine Frau Segnungen aussprechen und jemanden dadurch einsetzen, sozusagen Ämter vergeben, nenne ich es mal jetzt so.
Ja.
Und so. Das sind so Fragen, die sind für mich eigentlich, die passen bei mir einfach nicht mehr rein, weil die für mich einfach keine Rolle spielen in dem Sinne. Man darf da ruhig weiter sein, sagen wir es mal so, ne? Genau. Ja. Und dann haben wir grundsätzliche Werte, meine Frau und ich, die gar nicht gehen. So, ne, zum Beispiel solche Aussagen, wen Gott liebt, den züchtigt er. Das sind so für mich so Aussagen, die sind komplett an den Haaren herbeigezogen, wo ich sage, Gewalt in irgendeiner Form, da sind wir sehr empfindlich.
Verständlich.
Ja, genau. Nur so, das sind so jetzt, die auf die Schnelle mir einfallen, solche Beispiele,
Oh Mann, ich glaube, wir müssen eine Fortsetzung vielleicht irgendwann machen. Dann können wir ja nochmal, ich habe irgendwie total Bock, das vielleicht auch noch ein bisschen mit der GfK zu verknüpfen.
ja. Das.
Weil ich habe ein Buch gerade im Kopf, die Spiritualität der GfK-Leben, und da zitiert er, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er zitiert sowohl Jesus als auch Buddha. Ich könnte mir richtig gut vorstellen, dass da irgendwie auch,
Überschneidungen gibt.
also, ja, was ist Überschneidung? Es ist jetzt nicht unbedingt Überschneidung im Sinne von die Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, im Sinne von was ist ein gutes Leben, was ist die richtige Art zu leben. Aber Überschneidung zumindest mit deinem Gottesteilchen-Thema. So, was ist es, was uns lebendig macht und wie findest du eine Verbindung zu dir? Wie geht wahre Bedürfniserfüllung oder was heißt wahre Erfüllung? Wer bist du im Kern? Und so
Genau.
weiter und so fort. Also, ja.
Das ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, weil das geht so ein bisschen in die Richtung. Oft wird das dann, also im christlichen Kontext, wo ich aufgewachsen bin, sehr stark getrennt, ne? Also Sünde und Nicht-Sünde. Also es gibt, du tust irgendwas, das ist dann wahrscheinlich falsch. Und dann musst du irgendwie dich bekehren, Buße tun und dann bist du wieder gereinigt oder geheiligt oder wie auch immer, ne? Ich gehe da eher in die Richtung. Was steckt dahinter? Was ist da eigentlich passiert? So, ne? Weil das ist ja, was einen eigentlich vorwärts bringen kann. So, ne? Und genau. Das würde da vielleicht so ein bisschen reingehen, ja. Ja.
Ich habe normalerweise so eine Frage, die kommt mir gerade total unpassend vor, aber ich frage sie trotzdem einfach, so eine Abschlussfrage.
Ja.
Gibt es einen gute Laune-Moment aus der letzten Zeit, der dir jetzt gerade einfällt, den du teilen möchtest? Einfach privat oder
Ein
irgendwas,
gute
was dir
Laune-Moment.
einfällt? Ja.
Warte, ich muss noch kurz. Ja, tatsächlich, jetzt am Wochenende. da waren wir jetzt im Tierpark, der ist ja jetzt so schön weihnachtlich beleuchtet. Und da waren wir, also mein Bruder mit seiner Frau und seinen vier Kids, die waren dabei. Und das war echt lustig, echt schön. Und manchmal ist es auch schön, so diese kindlichen Glaubenssätze manchmal zu hören, wo der Kleine da langläuft und sagt so, diese Dinos, da waren so Dinos ausgestellt, diese Dinos sind schon tot, aber die sehen wir alle im Himmel. Das war echt schön, ja.
Das könnte auch Michel sein, einfach. Ich meine, der ist null
Ich
religiös,
frage
aber
ihn mal.
die Dinos sehen im Himmel, das wäre, glaube ich, sein Ding.
Ja.
Ja, geil.
Ja.
Herrlich. Ah, Mann, das hat super viel Spaß gemacht. Wir sind echt schon gut lange jetzt unterwegs, aber vielleicht machen wir wirklich eine Fortsetzung. Ich finde es richtig
Gerne.
spannend mit dir.
Das freut mich. Gefällt mir auch sehr gut. Also, weil das ist auch so ein, ich sag mal, so ein Thema, bei dem ich sehr viel Energie mobilisieren kann. Ja, weil das einen bewegt und beziehungsweise bewegt hat und auch immerhin bewegt. Ne? Das geht ja weit darüber hinaus über die Prägung dann. Manchmal bin ich dann mit meinen Geschwistern, das ist noch ein anderes Thema, könnte man noch besprechen, wie sich meine Geschwister vielleicht da positionieren oder wie, ob ich mich da auf Diskussionen einlasse, ja, nein und wie und so weiter. Ne?
Ach Mann, ist wirklich, also wenn
Ja.
ich jetzt den ganzen Tag Zeit hätte, würde ich einfach weiter mit dir quatschen, da ich heute noch bis Westdeutschland fahre. Würde ich sagen, wir machen hier an irgendeiner Stelle jetzt Cut.
Ja. Können wir gerne machen.
Ah, richtig,
Hat mich
richtig
sehr
cool,
gefreut.
danke. Mich auch. To be continued.